Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS3 Input.
Facebook, Twitter, WhatsApp, E-Mail und. Wir sind ständig präsent und vernetzt auf allen Kanälen, ständig am Kommunizieren.
Es ist ja nicht per se schlimm, irgendwie virtuell unterwegs zu sein, sondern dieser Overkill an Kommunikation ist das Schlimme.
Viele verpassen vor lauter Kommunizieren übers Leben ihres Leben. Das schreibt die Autorin Nina Power in einem neuen Buch. Input thematisiert den Kommunikations-Overkill. Mit der Autorin, mit der DRS3-Moderatorin Annik Lautenschlager und mit dem Psychologen Franz Eidebenz. Am Mikrofon der Gaudenz Weber.
Heute ist es nicht die Frage, ist man offline oder online, sondern sie ist eigentlich dauernd vermischt und es ist eine Frage, was ist im Vordergrund und wie ist das Mass?
Man misst Lebensqualität anhand von dem, was man selber auf Facebook stellt.
Es ist ja ein urmenschliches Bedürfnis, Erlebnisse zu teilen. Das hat sich gar nicht verändert, sondern es ist sozusagen davon galoppiert. Es hat die Kontrolle verloren. Aus dem Wunsch, unser Leben intensiver zu machen, ist es gekippt in Spam, in Nichtigkeit.
Man will gesehen, gelesen, gehört werden und eine positive Rückmeldung auf das bekommen, was man gerade gesagt oder geschrieben hat.
Präsent sein in der virtuellen Welt heisst eigentlich, man ist jemand oder man ist überhaupt.
Input.
Am letzten Mittwochabend in einem Club in Zürich, die junge deutsche Autorin Nina Power liest aus ihrem Buch «Wie wir vor lauter Kommunizieren unser Leben verpassen». Im Saal ist es dunkel, nur vorne auf der Bühne brennt das Lämpchen am Lesepult, wo die Autorin sitzt. Etwa 150 Leute hören ihr zu, die meisten irgendwo zwischen 30 und 40, auch ein paar ältere Semester sind gekommen. Im Buch geht es um den alltäglichen Kommunikationswahnsinn von der Generation Facebook. Unterwegs via Smartphone noch schnell ein Foto posten und nach Likes hecheln, einen Tweet absetzen, auf WhatsApp schauen, was läuft. Auf allen Kanälen dabei und vernetzt sein und dabei am Leben vorbeischrammen. Die Generation Facebook ist auch die Generation von der Nina Power, geboren 1982, noch im analogen Zeitalter.
Am Anfang war die Stimme. Jeder Mensch hatte genau eine. Mit ihr konnte er Aufmerksamkeit erzeugen, sich mitteilen, andere Menschen zum Zuhören und zum Antworten bringen. Mit ihr konnte er von seiner eigenen Lebenslinie zu der anderen hinüberrufen und dabei eintreten in das große Spiel, das Ping-Pong mit der Euphorie am Leben zu sein und dieses Leben miteinander zu teilen.
Die eine Stimme, die eine analoge Identität, die hat sich schleichend verdoppelt und vervielfacht im Laufe der Zeit. Heute reden wir mit vielen Stimmen und Identitäten im Internet, in den sozialen Netzwerken. Es gibt uns auf Facebook, Twitter, WhatsApp, Google+, Xing, LinkedIn, auf diversen Mail-Accounts und. Jedenfalls die eine von uns.
Irgendwann in diesem Sturzbach der Wochen, Monate und Jahre unserer Jugend muss es geboren worden sein. Unser zweites Ich. Die Maschine, die unsere Stimme übernehmen, verdoppeln, verdreifachen, vervielfältigen und uns fortan auf Schritt und Tritt begleiten wird. Leise, still, fast unbemerkt war dieses Tamagotchi unserer selbst eines Tages einfach geschlüpft. So leise sogar, dass die wahre Revolution zwischen all den anderen neuen Geräten, Kabeln, Knöpfen, PIN-Nummern, Passwörtern, Accounts und Adressen fast untergegangen wäre. Nicht nur die Geräte hatten sich verdoppelt, sondern auch wir selbst.
Etwa eineinhalb Stunden später, nach der Lesung, draussen auf dem Trottoir vor dem Club, hauen ein paar Leute an, die gerade rauskommen. Wie habt ihr so? Sind ihr manchmal auch ein bisschen überfordert mit dem Kommunikations-Overkill?
Ja, definitiv, ja. Also das, was sie thematisiert, ist sicher ein grosses Thema, ja. Und ich glaube, da kann sich jeder da ein bisschen an der Nase nehmen oder kennt, dass man manchmal das als Stressfaktor empfindet. Aber meine persönliche Meinung ist halt, schlussendlich hängt es von einem selber ab, wie man mit dem umgeht. Ich bin 30 und irgendwie, ja, ich bin ohne Handy aufgewachsen. Und ich finde es lustig, ich merke an mir selber, wenn ich heute in Stress komme. Aber es hängt auch von mir ab, wie ich mit dem umgehe.
Das ist wie eine Herausforderung von unserer Zeit, mit dem umzugehen. Dass man wirklich auch mal den Mut hat, irgendwie das abzuschalten, nicht zurückzuschreiben und nicht immer muss wie bereit sein, sozusagen sich zu stressen.
Haben Sie den Mut?
Ja, ich denke schon. Also für mich ist es schon immer eine Problematik gewesen, mit diesen Handy und Dauer online und Facebook. Und ich benutze es wirklich auch sehr, sehr beschränkt, sehr dosiert eigentlich. Also ich versuche so dosiert wie möglich, das zu benutzen, die Medien.
Also Sie haben es im Griff in dem Sinn?
Ich würde meinen, ja. Also einfach jetzt auch im Vergleich mit anderen vielleicht, versuche ich es mir einfach nicht zu stressen.
haben Sie auch das Problem, dass Sie sich manchmal überfordert fühlen von all den Kommunikationskanälen, dass Sie das Gefühl haben, dass Sie das Leben verpassen von lauter Kommunikation?
Ja, Leben verpassen würde ich nicht sagen, weil das, also das Kommunizieren ist ja irgendwie Teil des Lebens, mich ja nicht aus der Welt, würde ich sagen. Aber ich bin gerade rausgekommen und habe meinen WhatsApp-Channel und meine Mails gecheckt. Insofern würde ich sagen, an dem, dem Zwang quasi ist irgendwie schon was dran. Aber ich weiß nicht, ich muss es, glaube ich, ein bisschen mit Ironie sehen. Das ist nicht so tragisch, denke ich.
Wie läuft es bei euch mit euren virtuellen Kommunikationsdrähten? Jetzt sind wir manchmal auch am Rand von der Überforderung.
Nein, bei mir hält es sich noch in Grenzen. Ich bin nicht so fleissig auf Facebook am Post setzen.
Und Smartphone aber doch fleissig am Benutzen und führen und schauen, ob Mails kommen oder so?
Noch nicht so. Ich bin noch ein neuer Smartphone-User. Also ich habe jetzt erst etwa seit 3 Wochen im Betrieb von dem her. Und ich versuche mich recht abzuschotten.
Okay, wie sieht das bei Ihnen aus?
Ja, es gibt manchmal so Peaks, wo ich denke, ja, okay, jetzt schaue ich ein bisschen aufs Natel und dann schiebe ich es wieder weg und das geht eigentlich.
Also heißt, Sie haben es im Griff?
Ich behaupte das jetzt mal so, ja.
Ja, stimmt es oder nicht?
Doch, ich hoffe es schon.
Das müssen Sie doch wissen, oder?
Ja, ja. Doch, stimmt schon. Also für mich stimmt es.
Aber Sie sind nicht ganz sicher?
Doch, doch.
Ein paar Stunden vorher, Nachmittag um 4 Uhr, in einem Zürcher Hotel, treffe ich Nina Power. Am Tisch in einem kleinen Konferenzraum sitzt sie mir gegenüber. Keine laute Person, eher fein, zurückhaltend. Ihr Smartphone liegt auf dem Tisch, aber weit weg. Wie viele Mails, SMS, Telefon, Posts, Tweets hat sie heute schon hinter sich? Mit wie vielen Leuten hat sie schon kommuniziert heute?
Also wie jeden Tag kann ich das natürlich gar nicht mehr zählen, so viel ist das. Das ist auch das, was ich nicht nur an mir festgestellt habe, sondern ich habe ja so ein paar Interviews gemacht, bevor ich mein Buch geschrieben habe. Und da habe ich die Leute gefragt, wisst ihr noch, mit wie vielen Menschen ihr heute Kontakt hattet? Und es konnte eigentlich keiner sagen.
Nina Power ist 30, Journalistin und Autorin. Wie wir vor lauter Kommunizieren unser Leben verpassen, ist ihr zweites Buch. Die Idee dazu ist ihr gekommen, wo sie mit dem ersten Buch auf Lesereise
war. So hat es angefangen, dass ich nämlich mit meinem ersten Buch auf Tour war, parallel dazu noch journalistisch gearbeitet habe und dann mir praktisch ein Smartphone zugelegt habe. Nicht, weil ich so viel Lust darauf hatte, sondern weil ich dachte, das ist einfach praktisch. Und dann habe ich immer mehr Leute kennengelernt, privat, beruflich, dann noch die zu Hause. Da habe ich gemerkt, dass das irgendwie völlig außer Kontrolle geraten ist. Und die Idee zu dem Buch kam mir tatsächlich, als ich auf der Lesereise auf der Rückfahrt von München nach Hamburg war und die Steckdose im Zug nicht funktionierte und ich völlig hysterisch wurde, weil ich dachte, oh Gott, ich kann mich nicht kümmern um all das, was ich abarbeiten muss.
Und der Akku war leer auf Ihrem Smartphone?
Nee, leer ist er natürlich nie, wie bei den meisten, aber er hatte wahrscheinlich nur noch so einen Block und das reichte schon zum hysterisch werden. Das war ein Schlüsselerlebnis für mich ganz persönlich, dass ich dachte, mir geht's hier gerade nicht gut, ich finde das hier nicht normal irgendwie oder gesund. Dann gucke ich nach rechts und links, merke, meinen Freunden geht's irgendwie auch nicht anders. Dann setze ich in der S-Bahn und sehe, irgendwie sind die Menschen hier alle so gehetzt. Also das war tatsächlich, als ich dann diesen kleinen hysterischen Anfall bekommen habe, weil ich keinen Strom hatte und mit einem Ladekabel zusammen mit so einem Pendlermenschen mit Krawatte und Anzug, der auch total hysterisch war, wir beide durch diesen Zug gelaufen sind, da dachte ich so, habe ich mich so neben mich gestellt und dachte, stopp mal, so möchte ich eigentlich nicht leben, wenn man es dramatisch formulieren möchte. Und das hat natürlich irgendwie eher so ein Gefühl gebündelt, was ich schon in den Wochen und Monate vorher hatte. Also das heißt so dieses Herzrasen, wenn man zu viel, ja, wenn man so fahrig wird, also wenn man wenn man die ganze Zeit nur Multitasking betreibt, also arbeitet, parallel Facebook offen hat, parallel das Handy da liegen hat und irgendwie gar nicht mehr selber die Situation beherrscht. Ich glaube, darum ging es mir, dass ich plötzlich gemerkt habe, das ist irgendwie, das ist hier ein Kontrollverlust.
Sie sind jetzt auf Lesereise mit diesem Buch. Welche Reaktionen haben Sie jetzt so auf dieser Reise?
Ja, es sind eigentlich vor allem erstmal so Reaktionen, so Hilfe, woher kennst du mich, Hilfe, ich fühle mich so ertappt von dem, was du schreibst, weil das läuft ja offiziell unter Sachbuch, was ich geschrieben habe, aber es ist, es hat eben diese Romansequenzen, es gibt zwei Protagonisten und meine Art zu sagen oder den Spiegel den Leuten vorzuhalten oder einen Appell zu starten mit diesem Buch, dass sie Verantwortung für ihr Kommunizieren und ihr Leben übernehmen sollen, ist eigentlich immer über Figuren und selber merkt man ja manchmal gar nicht, wenn man sich so total suchtkrank verhält. oder man merkt manchmal gar nicht, wie nervös man unterschwellig ist, bevor man nicht zum Beispiel diese Anna in dem Buch sieht, wie ich zum Beispiel beschreibe, wie sie irgendwie morgens im Bett, noch bevor sie richtig aufgewacht ist, wo sie ihre Schlafbrille noch auf den Augen hat, ihr Smartphone als Wecker benutzt, wie eigentlich jeder von uns, und dann schon in diesem Halbschlaf, in diesem total nackten Zustand morgens anfängt, all ihre 17 oder 14 Kommunikationskanäle anzuzapfen, oder wie sie zum Beispiel im Zug auf dem Klo noch ihr Facebook-Account checkt und so. Und da, wenn man das liest, dann denken manche so oder merken manche so, oh Gott, wie schrecklich ist denn das? Warum geht sie nicht mal eben kurz auf Klo und lässt das draußen liegen? Und dann merken sie, oh Gott, ich mache das ja auch.
Sie haben zwei Worte erwähnt, Appell und den Spiegel vorhalten. Ist das der Zweck Ihres Buches?
Ich glaube schon. Also dieses Spiegelvorhalten ist, glaube ich, das will ich immer mit allem, was ich schreibe, ohne jetzt irgendwie den Finger zu heben und zu sagen, in irgendeine Richtung zu sagen, das ist mir ganz wichtig, dass dieses Buch so kein Facebook-Bashing ist oder nicht so digitale Demenz, was ja viel diskutiert wurde, irgendwie so das Internet ist böse oder wir müssen uns jetzt alle ausloggen. Also mein letztes Kapitel heißt Das Ende der Offline-Romantik. Und da geht es eigentlich darum, dass es ein neues Medium ist, diese virtuelle Existenz. Das heißt, wir können nicht mehr, vor ein paar Jahren gab es ja diese ganzen Bücher so, ich bin dann mal off und ich ziehe den Stecker und dann so Zeugnisse, Selbstversuche, wie toll es ist ohne Internet und ohne Kommunikation. Und ich glaube, das ist einfach, diese Phase ist tatsächlich vorbei für die Gesellschaft insgesamt. Das heißt, ich setze da an zu sagen, diese Phase ist vorbei, wir sind jetzt online und analog, aber so wie es jetzt ist, ist es nicht gesund für ganz viele Leute oder für den Großteil vielleicht, gerade der jungen Leute, die fühlen sich da, glaube ich, auch stark als Opfer. Also wenn sie sagen, ich hänge schon wieder den ganzen Tag bei Facebook ab und ich fühle mich süchtig, ich kann nicht mehr ohne das Telefon rausgehen, ich gucke meinen Händen zu, wie sie immer wieder da auf dem Screen rumwischen, ohne dass es gepiept hätte, so. Dieses Jammern darüber, wie sehr man Opfer von der eigenen Kommunikation ist oder der Stress, da will ich einfach sagen, hier Leute, euch muss es nicht so schlecht gehen, diese Geräte beherrschen euch nicht, sondern ihr beherrscht sie und ihr beherrscht auch euer Sozialleben eigentlich. Also es geht eher um eine Entlastung, die dadurch kommen könnte, dass man eben Verantwortung für den eigenen Geisteszustand übernimmt. Es ist an uns, eine Balance zu finden, weil, wie gesagt, ich wünsche niemandem, dass er jetzt einfach sich für immer auslockt. Darum geht es mir gar nicht.
Ich glaube, darum geht es ja eh, oder? Um den Mittelweg. Also ich meine, die Möglichkeit, mit Hunderten, Tausenden Leuten zu kommunizieren, ist einerseits irre, aber gleichzeitig eine wunderbare Sache, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist in so einer komplexen und globalisierten Welt wie heute einfach total wichtig. Also sowohl ja, was ist für auf allen Ebenen eigentlich, beziehungstechnisch, gesellschaftlich, politisch, dass wir alle Kontakt halten. Ich glaube halt nur, es ist eine Sache der Dosierung. Also ich habe immer das Bild im Buch und auch hatte ich immer vor Augen, wenn ich geschrieben habe, dass da, wo ich bin, ist sozusagen, ich bin auf so einer Lebenslinie unterwegs und die anderen Menschen, die ich kenne, sind das auch. So wie es ja bei Facebook lustigerweise mit dieser Timeline auch irgendwann jetzt so grafisch so eingerichtet worden ist. Und es war schon immer, es ist ja ein urmenschliches Bedürfnis, Erlebnisse zu teilen, Glück, Unglück, kleine Dinge, große Dinge zu teilen. Und das hat sich gar nicht verändert, sondern es ist sozusagen irgendwie davon galoppiert. Es hat die Kontrolle verloren.
Aus dem urmenschlichen Kommunikationsbedürfnis ist eine Art Hyperkommunikation geworden, so dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Facebook gibt es noch nicht einmal 10 Jahre und hat unterdessen 1 Milliarde User weltweit.
Wenn wir 500 oder wie auch immer, wie viele Freunde wir bei Facebook haben, 500 Lebenslinien nebeneinander legen und dann versuchen, da immer noch Updates hin und her zu schicken, also immer bei den anderen zu gucken und sie damit zu versorgen, was wir gerade machen, dann wird man verrückt. Also es ist wirklich, dann ist es auch sowas wie so eine rein kognitiv schafft das der menschliche Sinnesapparat dann irgendwann nicht mehr. Und es wird nichtig. Das ist ja das, was wir bei Facebook jetzt erleben, dass die haben ja gerade in diesem Jahr so eine Verknüpfung zwischen das geteiltes Material oder geteilte Fotos für sehr viel mehr Leute sichtbar sind. Das heißt, wir sehen wenn ein Freund von einem Freund ein Kind bekommen hat und ein Freund von dem Freund von dem Freund, das da gefällt mir klickt. So. Und dann merkt man irgendwann, wenn das alles viel zu viel wird, merkt man, man kann sich über dieses Kind auch überhaupt nicht mehr freuen, weil A, kennt man es nicht und B, denkt man, was ist denn das hier für ein Spam? So. Das heißt, aus dem Wunsch, unser Leben intensiver zu machen, ist es eigentlich, ja, es ist gekippt in Spam, in Nichtigkeit. Also, und das ist, glaube ich, der Punkt, den ich machen will. Wenn ich sage, wie wir vor lauter kommunizieren, unser Leben verpassen, da meine ich damit verpassen durch einen Geisteszustand, der irgendwie völlig flach wird. Also der hektisch und fahrig und unkonzentriert ist.
Permanent vernetzt und auf allen Kanälen präsent. Dabei drohen wir uns zu verlieren und das richtige Leben zu verpassen. Wir hören Nina Power später nochmal in dem Input. Das ganze ungeschnittene Interview mit ihr könnt ihr übrigens auf drs3.ch hören. Als nächstes reden wir mit jemandem, der ihr Smartphone schon fast als einen Teil von ihrem Körper anschaut. Schon fast verwachsen ist mit dem Ding, wo alle virtuellen Kommunikationsdrähte drin zusammenlaufen.
Ich glaube, man verpasst amix Chancen im Leben, durch das, dass man sehr einfach und simpel abgelenkt ist und sogar noch das Gefühl hat, man sei jetzt total... Nein, man hat ja nicht einmal das Gefühl, man ist gut unterhalten, aber man hat das Gefühl, man kommuniziert, aber man kommuniziert eigentlich gar nicht.
Das ist die RS3-Moderatorin Annik Lautenschlager. Ihren sehr persönlichen Blick auf Smartphone, Facebook und Co. geht als nächstes nach Archive mit «All the Time». Mit wie vielen Menschen habt ihr heute schon kommuniziert und auf wie vielen Kanälen? Telefon, E-Mail, Facebook, WhatsApp und. Vor lauter Kommunizieren drohen wir uns zu verlieren und am Leben vorbeizuschrammen. Das schreibt die junge deutsche Autorin Nina Power in einem neuen Buch. Und darüber reden wir heute im Input. Die permanente Kommunikation, mobil via Smartphone. Die RS3-Moderatorin Annik Lautenschlager ist Jahrgang 84, 2 Jahre jünger als Nina Power. Und sie hat natürlich auch ein Smartphone. Beim Gespräch in der Gartenbeiz von der Radiokantine, kürzlich am Nachmittag um 2, ist meine erste Frage, wie viel Mal hast du das Ding heute schon in der Hand gehabt?
Schon sehr, sehr viel. Also ich habe es nicht zählt. Ich glaube, es würde mich selber erstaunen, wenn ich es mal würde zählen. Also es ist eigentlich so ein bisschen die erste Amtshandlung am Morgen. Noch im Bett, das liegt aber auch daran, dass ich mich von meinem Smartphone weglassen kann. Und dann schaut man schon mal drauf, ob irgendetwas passiert ist über die Nacht. Also bei Twitter komme ich zum Beispiel auch wie so ein SMS über, eigentlich, wenn irgendetwas passiert ist. Also wenn mich irgendjemand retweetet hat oder wenn irgendjemand mich anschreibt. Und dann kommt mein Smartphone mit mir ins Badzimmer. Zum Teil will ich Radio hören über mein Smartphone und zum anderen will ich dann wirklich gerade schnell Facebook und Twitter checken, aber meistens merke, dass ich eigentlich nicht so viel verpasse. Und nachher habe ich es beängstigend viel in der Hand. Also irgendwie in all diesen Momenten, wo es mir kurz ein bisschen langweilig ist und ich nicht weiss, was machen, nimmt man mal so instinktiv und automatisch Smartphone führen. Und wenn es richtig oft ist, merkt man das daran, dass man kontrolliert, was ist passiert. Und das nächste Mal, wenn man kontrolliert, ist eigentlich noch nichts passiert in der sozialen Welt, dann merkt man, die Zeitdistanz da dazwischen ist wahrscheinlich nicht so gross gewesen. Ich glaube, unsere Generation hat zum Teil auch ein bisschen verlernt, einfach mal eine Minute, zwei zu verstreichen, ohne dass etwas passiert. Und das finde ich schon noch brutal. Also es ist ja eben, zum Haus rausgehen und merken, ich habe mein Smartphone daheim vergessen, ist im ersten Moment so ein kleiner Weltuntergang. Und zwar nicht, weil man Angst hat, man verpasst zum Beispiel einen wichtigen Anruf, sondern einfach, weil man den Knochen nicht hat, wo man sich daran festheben kann. Also mich dunkelt, das ist auch so ein Sicherheitsnetz. Das ist so wie an der Bar stehen und auf jemanden warten und das Gefühl haben, Jesus Gott, ist das peinlich, dass ich allein da stehe. Mich schauen sicher schon Leute an, ich schaue mal aufs Handy, dann sehe ich es aus, als wäre ich extrem beschäftigt. Was völlig ein Blödsinn ist. Aber ich mache es. Also ich merke es zum Beispiel auch bei mir daheim. Ich schleppe zum Beispiel auch mein Handy mit mir mit durch die ganze Wohnung. Also wenn ich mich vom Schlafzimmer in die Küche verschiebe und von der Küche in die Stube, dann kommt mein Handy kommt mit. Also das ist wie so, es ist ein Körperteil von mir. Das gehört dazu. Und ich glaube, in vielen Situationen würde es auch uns jungen sozialen mediensüchtigen Menschen recht gut tun, wenn wir es einfach mal liegen würden, wenn wir es mal abschalten würden, wenn wir den Akku mal laden würden.
Smartphones gibt es erst seit gut 4 Jahren bei uns in der Schweiz. Heute hat fast jeder zweite so ein Ding. Eine rasend schnelle Entwicklung. In der Altersgruppe von Dani Klautenschlager liegt der Anteil der Smartphone-User sogar bei knapp 70%. Was sagt Annik zur These von der Buchautorin Nina Power? Hat sie auch manchmal das Gefühl, am richtigen Leben vorbeizuschrammen, von lauter kommunizieren über das Leben?
Wenn es gerade darum geht, wie man durch Facebook und so das Leben könnte verpassen, es gibt so einen Moment, wo sagen wir jetzt mal an einem Wochenende, wo du bewusst für dich beschliessest, ich bleibe daheim. Ich mache mir ein gemütliches Wochenende, ich koche mir etwas Feines, ich mache mir eine Flasche Wein auf, ich schaue einen Film, was auch immer. Und gehe dann am Sonntag in den Wald spazieren. Und früher hat man das einfach gemacht. Man hat vielleicht im Idealfall noch den Stecker vom Telefon ausgezogen, damit man überhaupt gar nicht gestört wird. Mittlerweile ist es so, du hockst dann vor dem Fernseher, trinkst dein Glas Rotwein, gehst dann gleich noch schnell auf Facebook schauen und siehst dann im Prinzip, was alle anderen Menschen machen. Und das ist so der Moment, wo dir wie bewusst wird, habe ich jetzt die richtige Entscheidung getroffen? Ist das jetzt okay, dass ich mit meinem Glas Rotwein extrem gemütlich eigentlich daheim auf dem Sofa hocken, oder hätte ich vielleicht gleich an die Party sollen, wo meine Kollegin XY jetzt gerade ein Foto getwittert hat ich fantasiere, der Roger Federer zufälligerweise auftaucht ist. Also die werden immer viel mehr Möglichkeiten geben, was du in dem Moment, wo du gerade bist, alles noch machen könntest, was du aber gerade nicht machst. Und das finde ich so eine sehr komische Vermischung. Es geht so ein bisschen in das rein, dass man plötzlich die Möglichkeit hat, mitzubekommen, was alle anderen machen. Und dass man dann relativ schnell den Eindruck bekommt, alle anderen machen viel, viel mehr als man selber. Oder bei mir jetzt zum Beispiel, wenn ich den Impuls, also ich sage jetzt mal, ich habe eine Woche lang bin ich am Arbeiten und in der Freizeit nebenan, ich mache Sachen. Und ich habe aber nie den Impuls, irgendetwas zu posten, weil ich ja an mich selbst Anspruch habe, ich möchte etwas posten, das irgendwie so ein bisschen relevant ist oder interessant oder lustig oder irgendwie, wo jemand anderen könnte interessieren. Dann mache ich mir automatisch Gedanken, was ist in dieser Woche passiert, dass ich nie den Impuls hatte, etwas zu twittern oder etwas auf Facebook zu stellen. Also manchmal ist es auch länger, manchmal sind es auch 3 Wochen. Also wie man misst, und ich glaube, das ist recht gefährlich und recht heikel, man misst Lebensqualität anhand von dem, was man selber auf Facebook stellt. Und dann das in Kombination mit, was andere Menschen auf Facebook stellen, kann glaube, wirklich dazu führen, dass man das Gefühl hat, oh, ich verpasse das Leben. Und logischerweise gibt es auch die, wo vor lauter vor dem Kompi hocken, das Leben tatsächlich verpassen. Ich würde jetzt mich nicht zu denen dazuzählen.
Ich habe jetzt bei dir eigentlich das Gefühl, du hast es ziemlich im Griff, oder?
Ja, ich hoffe es doch. Nicht so gut, wie ich gerne hätte. Also, ich merke, dass man macht sich sehr, sehr schnell einfach. Also, wenn man zum Beispiel mit irgendwie, also es kann auch daheim sein, mit dem Partner und mir fällt das sehr oft auf, gerade an Tagen, wo ich vielleicht extrem viel Ob hatte und ich so ein bisschen abschalten wollte, dass ich dann wie völlig unkonzentriert irgendwie auf meinem Smartphone rumdrücke und schnell Facebook checke und noch schnell schaue, was ist auf Twitter geschrieben wurde. Dabei würde irgendwie mein Partner wie von mir am Küchentisch hocken. Und früher, wo du halt die, ich sage jetzt ganz konkret, Ablenkung oder die Möglichkeit von, ich länge jetzt einfach mal zu meinem Handy, noch nicht gehabt hast, also früher hast du das Handy gehabt, wo entweder ist eine Nachricht drauf gewesen oder es hat jemand angerufen und der Zeit. Und wenn du keine Nachricht drauf hast, dann hast du auch nicht müssen schauen, ob du eine drauf hast. Und in diesem Moment hat man vielleicht eher irgendein Gespräch angefangen und wäre wahrscheinlich, vielleicht hat es geändert mit einer sehr guten vierstündigen Diskussion und einer Flasche Rotwein, wo man jetzt vielleicht Chancen verpasst, weil man halt wirklich irgendwie auf dem Handy rumtippt oder auch oder auch wenn man im Zug sitzt, beispielsweise, ist es ja mich sehr interessant, einfach zu hocken und zum Beispiel zu hören, was die anderen Leute schwätzen. Passiert auch viel weniger, weil man ja gerade nicht kann, weil man muss gerade lesen, was Kollegen auf Facebook geschrieben hat. Also ich glaube, man verpasst amix Chancen im Leben, durch das, dass man sehr einfach und simpel abgelenkt ist und sogar noch das Gefühl hat, man sei jetzt total... Nein, man hat ja nicht einmal das Gefühl, man ist gut unterhalten, aber man hat das Gefühl, man kommuniziert, aber man kommuniziert eigentlich gar nicht.
Annik Lautenschlager scheint nicht gerade das Leben zu verpassen wegen Facebook und Co., aber doch die ein oder andere Chance, die ein oder andere Gelegenheit für ein Gespräch, ein Erlebnis oder mindestens die Möglichkeit von einem Erlebnis. Auf ihrem Smartphone laufen viele virtuelle Drähte zusammen. Die Annik hat ein Profil und eine Seite auf Facebook. Auf Twitter hat sie gut 2100 Followers. Sie wiederum folgt knapp 300 anderen Twitterer. Dazu kommt noch das Übliche. E-Mail, WhatsApp, irgendwo noch einen vergessenen MySpace-Account. Allein auf ihrem privaten Facebook-Profil hat sie gegen die 750 Freunde. Und wie alle auf Facebook ist auch sie ständig konfrontiert mit dem Mahlstrom an neuen, coolen Statusmeldungen und superlässigen Fotos von den Freunden, wo man sich selber ziemlich klein und unspektakulär vorkommt.
Das ist wirklich so ein bisschen eine Krankheit, wo man, glaube ich, lernen muss, damit umzugehen. Also Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit einem Hollywood-Film. Du siehst alles sehr ausgewählt. Und es ist ja wie logisch, dass Menschen die Sachen, die sie auf Facebook stellen, das ist immer eine Auswahl. Und das ist immer so das Beste vom Besten. Und ich glaube, das muss man sich ab und zu auch einmal wieder bewusst machen. Und was ich auch sehr interessant finde in diesem Zusammenhang, man denkt ja dann immer viel zu viel mit. Also man sieht ein Foto von einer Kollegin, die hat sie auf Facebook gepostet, wo sie bei wunderschönem Wetter auf einem Berg oben steht und lacht. Und was ich dann automatisch mitdenke, ist, die hat einen extrem schönen Tag gehabt und die hat total Spass gehabt, während ich daheim die Wäsche gemacht habe, zum Beispiel. Es kann aber sehr gut möglich sein, dass die Freundin, die das Foto gepostet hat, nachher sich das Bein gebrochen hat und eigentlich das der einzige Moment war, wo sie an diesem Tag gelacht hat, weil sie sich gerade irgendwie vorgestern von ihrem Freund getrennt hat. Das weiss ich aber nicht, weil ich nur das Ausschnittchen mitbekomme. Und das ist ja auch das Brutale, zum Beispiel, wenn man sich trennt, zum Beispiel vom Freund, und noch mitbekommt, was auf Facebook passiert. Weil man denkt immer alles mit. Man macht sich seine eigenen Geschichten, weil man nur den Ausschnitt hat. Und das hat es früher noch nicht gegeben. Früher hast du gewusst, was bei jemandem geht? Oder hast du wenigstens über ein paar Stellen erfahren, wo du dann noch ein bisschen nachgraben konntest? Und jetzt bist du einfach so konfrontiert mit «Dack, ich lache, mir geht's gut und das sollst du denken, auch wenn es mir von diesen 24 Stunden eigentlich 23 Stunden und 59 Minuten gar nicht gut gegangen ist. Und das ist gefährlich.»
Die Psychologie der Facebook-Posts. Es gibt auch noch andere interessante Aspekte zur Wirkung der Facebook-Präsenz. Annik Lautenschlager hat ein weiteres Beispiel.
Man hat bei ganz vielen Menschen, die man vielleicht kennt, zum Beispiel aus dem beruflichen Alltag oder wo man so nicht zu den besten Freunden zählt, sondern so Bekannte, hat man das Gefühl, man kennt die, weil man sich so ein Bild gemacht hat und zwar anhand von dem, was man von ihnen auf Facebook sieht. Und das ist extrem heikel, weil man zum Teil dann wie verpasst, Menschen richtig kennenzulernen, mal nachzufragen, weil man wie so das Gefühl hat, ich weiss es ja schon. Ich muss ja nicht nachfragen, wie die Ferien gewesen sind, weil ich habe ja Fotos auf Facebook gesehen. Und vielleicht hat unsere Generation ein bisschen verlernt, wie es ist, so jemanden zu beschnuppern, und zwar von null auf.
Das Leben der anderen durch die Facebook-Brille wahrnehmen. Das ist das eine. Das eigene Leben durch die Facebook-Brille wahrnehmen, beziehungsweise Leben, ist das andere. Wenn man etwas Schönes sieht, erlebt, geht es dann manchmal das erste Mal darum, wie man das Erlebnis kann kommunizieren, überbringen.
Dass man in so einem Moment, wo man irgendwie merkt, es ist jetzt irgendwie ein schöner Tag, dass man dann automatisch so den Twitter-Facebook-Filter aufsetzt und überlegt, welchen Ausschnitt von diesem Baum könnte ich jetzt fotografieren, dass es gut aussieht für auf Twitter. Und dass man dann so wie so ein bisschen die Gesamtheit nicht mehr geniessen kann. Also, dass man, wenn man überlegt, ich nehme, was schreibe ich dazu? Aber ich habe eben auch das Gefühl, dass wenn es dann wirklich, wirklich ein guter Moment ist, hoffentlich, dass man es dann auch mal einfach auf der Seite lassen kann. Also aus eigener Erfahrung, mich hat es zum Beispiel gewurmt, als ich in der Ferien war, im Ausland, keine Internetverbindung, außer im Hotel am Abend oder mal in einem Kaffee, wo es WLAN hat. Mich hat es dort zum Beispiel ein bisschen gewurmt, dass ich gewisse Sachen nicht in dem Moment rauslassen konnte. Das war so ein bisschen doof gewesen. Also vielleicht, ja, schaut man mich so ein bisschen, oder fühlt man ein bisschen an dem Moment vorbei. Und ich plädiere für genug Mut, um in den wirklich wichtigen Momenten oder in den wirklich ruhigen Momenten des Lebens einfach mal nicht den Drang zu spüren, ein Foto zu machen und das zu posten oder etwas Lustiges zu schreiben.
Was hast du jetzt von Mac geredet? Redest du jetzt von den anderen oder mitunter auch von dir?
Ich tue mich da mit einbeziehen. Und ich glaube, das spielt auch wieder dort rein, dass man nicht sollte, wie ich das zum Teil wirklich habe, nicht sollte das Gefühl entwickeln, dass wenn es jetzt gerade nichts gibt, um darüber zu twittern und darüber die Facebook-Posts zu machen, dass das qualitativ ein schlechterer Moment ist. Vielleicht ist es einfach einer, der sich auf Facebook und auf Twitter nicht so gut in Anführungs- und Schlusszeichen verkauft oder nicht so gut macht. Aber vielleicht ist es für einen persönlich ein sehr wichtiger. Also Gott sei Dank, also ich meine, das ist ein völlig blödes Beispiel. Also ich hoffe, es kommt nie der Tag, wo sich Leute Dinge zum Beispiel selber beim Sex föteln und das auf Facebook stellen. Also es gibt ja schon noch so Gebiete, wo heilig sind. Hoffentlich.
Man misst Lebensqualität anhand von dem, was man selber auf Facebook stellt. Das hat Annik Lautenschlager vorher mal gesagt. Und «Wer nicht postet, ist nicht» steht auf der Rückseite von Nina Power, ihrem Buch «Wie wir vor lauter Kommunizieren unser Leben verpassen». Nochmal die Buchautorin.
Wir alle sehen uns als Menschen ja nach Gewicht und Gewichtigkeit. Also, dass irgendwas intensiv ist von dem Moment und irgendwas bleibt. Also, früher haben wir uns ja auch an Brücken gekritzelt, ich war hier, oder haben unsere Namen in Baumrinden geschrieben, und eigentlich ist Facebook nichts anderes. Also wenn der immer einen fragt, dieses System, was machst du gerade, dann wollen wir ja was hochladen und sagen, hier, dies hier mache ich gerade, und das ist irgendwie ein kleiner, schöner Moment. Aber wenn man das eben bei allen Momenten hintereinander gereiht macht, dann verliert das an Intensität. Und wenn ich immer damit beschäftigt bin, zu überlegen, okay, was kann ich darüber gleich auf Facebook oder Twitter schreiben? Also diese Brille der Statusfähigkeit, wie ich das nennen würde, dass man immer denkt, was schreibe ich da gleich in meine Statuszeile oder wie ist das beste Foto, das ich dann gleich hochladen kann? Dann bin ich ja irgendwann beschäftigt damit und gar nicht mehr so richtig im Moment. Das meine ich eigentlich, glaube ich, mit verpassen. Also die eigene Konzentration zu zerhacken oder die eigene Anwesenheit zu zerhacken. Und wenn man zum Beispiel die ganze Zeit darüber spricht, wir haben ja so diese Flatratisierung unserer Kommunikation. Das heißt, wir haben keinen Anfang und kein Ende mehr in Kommunikation, sondern eigentlich die ganze Zeit nur offene Kommunikationsfäden, die wir immer wieder aufnehmen. So. Und da schreiben wir ja auch ganz viel. Also ich würde das sagen, das ist eine Übertragungssucht. Also dass man ständig mitteilen muss, wo man ist, wie es einem geht, was man tut. Und wie irgendwas war und wo man gleich hingeht, dann ist man ja permanent damit beschäftigt, das eigene Leben zu erzählen. Und wenn ich die ganze Zeit erzähle, wie es mir geht, dann weiß ich irgendwann nicht mehr, wie es mir geht, weil ich die ganze Zeit nur darüber rede, wie es mir geht. Also das ist so diese Logik, so dass man da einfach irgendwie in so einen Zirkel kommt und gar nicht mehr, letztendlich auch gar nichts mehr wirklich voll erlebt.
Das kann zu einem Overkill oder zu einem Risiko werden. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, dass wir plötzlich lernen müssen, hoppla, das sind auch Risiken für uns Menschen.
Das ist der Franz Eidebenz, Psychologe mit Spezialgebiet Neue Medien. Mit ihm reden wir nachher. Da ist City Lights von Electric Blanket. Das Leben verpassen vor lauter Kommunizieren über das Leben. Und das geht heute im Input, der Hintergrundsendung auf DRS3. am richtigen Leben vorbeischrammen, weil man ständig damit beschäftigt ist, das Neueste über sich mitzuteilen. Via SMS, Facebook, Twitter und Co. Immer am Informationen absondern, Informationen von den anderen aufsaugen. Ständige Kommunikation auch unterwegs via Smartphone. Von 1 Milliarde Facebook-Nutzer weltweit loggen sich fast 2/3 über ein Smartphone oder sonst ein mobiles Gerät ein. Wie wir vor lauter Kommunizieren unser Leben verpassen. So heisst das Buch zum Thema. Wir haben die Autorin Nina Power gehört vorher. Und der S3-Moderatorin Annie Klautenschlager hat erzählt, wie sie zwar nicht gerade ihr Leben verpasst durch Facebook und Co., aber wie ihr doch das eine oder andere abhanden kommt. Facebook und Twitter haben ein grösseres Suchtpotenzial als Alkohol und Nikotin. Eine Studie von der Universität Chicago auf eine süffige Schlagzeile runtergebrochen. Interessant wäre es schon zu sehen, was passieren würde, wenn Facebook plötzlich den Stecker rausziehen würde, von einem Tag auf den anderen. Es gibt knapp 3 Millionen Facebook-User in der Schweiz. Tendenz in allen Altersgruppen gerade wieder steigend, ausser bei den ganz jungen Leuten. Die unter 15-Jährigen flüchten, sie finden Facebook offenbar nicht mehr so cool. Das Geschlechterverhältnis ist ziemlich ausgeglichen. 52% der Facebook-User in der Schweiz sind Männer, 48% Frauen. Gibt es Unterschiede im Verhalten in den sozialen Netzwerken? Die Frage geht an Franz Eidebenz, Psychologe mit Spezialgebiet Neue Medien.
Es gibt natürlich die Grundprinzipien auch, wie Männer und Frauen einander begegnen. Also Männer nehmen die ein bisschen mehr Risiko, sind ein bisschen mehr gefährdet, sind mehr aktive Jäger, wenn man so will. Und Frauen sind natürlich mehr auf Beziehungen, Aufbau, Konstanz, Pflege. Es geht auch nicht immer im gleichen Mass um den eigentlichen zielorientierten Inhalt wie bei den Männern, sondern es geht ein bisschen im Kommunikationsfeld sein. Und insofern sind natürlich sozusagen Frauen sehr stark in den sozialen Medien. Es gleicht sich alles ein bisschen an in der Geschlechterwelt. Aber es ist eindeutig so, dass wenn man einen exzessiven Konsum oder Präsenz anschaut, jetzt auch im, letztlich im krankhaften Sinn, dann sind eindeutig Frauen mehr gefährdet in reinen sozialen Medien, wohingegen Männer eben dann mehr auf Games abfahren, also um Abenteuer und virtuell und Punkte, andere Identität, um Kriegen geht, gefährdet.
Der Franz Eidemanns ist Leiter Behandlung vom Zentrum für Spielsucht und andere Verhaltenssucht Radix in Zürich. Das Zentrum wird von der Schweizerischen Gesundheitsstiftung geleitet. Der Franz Eidemanns weiss, wie sich Männer und wie sich Frauen in den sozialen Medien bewegen. Und natürlich gibt es auch einen Unterschied zwischen ganz jungen und reiferen Leuten.
Wir haben noch gelernt, ja, so eine Technologie braucht man, wenn man etwas will. Dann nimmt man sie, erledigt etwas wie ein Werkzeug und dann ist es, dann hat man dann den Eintrag gemacht und stellt man wieder ab und das war's, oder? Man überlegt sich dann, ja, sonst haben wir ein Fotoalbum, man möchte gerne den Freunden das mitteilen, jetzt machen wir es über das Internet, also stellen wir doch uns als nette Familie dar. Das ist eben so ein bisschen, wir wollen etwas, wie machen wir es, das ist das Ziel, überlegen uns vielleicht noch, was damit passiert und wie wir damit umgehen können. Das ist so ein bisschen verantwortungs- oder zielorientiert gesteuert. Das ist ja bei den Erwachsenen, wo auch neurologisch kann man das sagen, das Frontalhirn, wo eigentlich die Kontrolle, wie tun wir uns, also quasi die Folgen von unserem Tun können abschätzen, wohingegen gerade ganz junge Menschen, wo das Frontalhirn, wo eben das Steuern noch nicht ausgereift ist, die sind mehr impulsiv und denken, ja, jetzt machen wir mal und schauen mal, was passiert. Und wenn es eine Rückmeldung gibt oder ein Echo gibt, ist gut. Und sonst müssen wir halt etwas anderes machen. Das ist etwas, was permanent im Leben dabei ist. Das ist ganz eine andere Vorgehensweise und natürlich auch eine spannende. Aber birgt natürlich auch Risiken in sich, weil man vielleicht etwas unüberlegt, postet, setzt, kommuniziert, wo dann Folgen hat, wo einem vielleicht nicht so schnell wieder in Ruhe lässt, weil das Internet vergisst nicht so schnell oder überhaupt nicht.
Beruhigend für besorgte Eltern, 84% der 12- bis 19-Jährigen schützen ihre Profile auf sozialen Netzwerken. Sie schränken den Zugriff auf ihre Daten ein. Das ist das Resultat von einer neuen repräsentativen Studie im Auftrag von der Swisscom. 84%, das ist viel. Vor 2 Jahren waren es noch 57%. Die grösste Altersgruppe auf Facebook, das sind unterdessen die 30- bis 49-Jährigen. Facebook ist ein virtueller Spielplatz für Erwachsene geworden. Aber ein Spielplatz mit handfesten Interessen dahinter und mit Risiken.
Facebook ist ein Spielplatz für Erwachsene oder quasi eine Welt, wo man mehr kann experimentieren kann, wo man noch ein bisschen ausprobieren kann, wo man noch gestalten kann, wo man mitbestimmen kann. Und das ist etwas Tolles. Und gleichzeitig ist natürlich auch wichtig, dass man weiss, es ist nicht nur ein Spielplatz. Es ist sehr ernst und es gibt Recherchen, die Leute verfolgen, die nachschauen und das vielleicht auch manipulieren oder missbrauchen. Ich will noch sagen, es gibt ja auch die zwei Seiten. Es hat im besten Sinn, wie etwas basisdemokratisch. So können wir mitbestimmen. Egal, es braucht kein Geld mehr. Und in dem Sinn ist das etwas Tolles, weil jeder kann irgendwie ein bisschen mitmischen. Und gleichzeitig ist es ja auch etwas, wo manipuliert ist, wo eine Firma bestimmt, die Nutzungsbedingungen, die jederzeit kann ändern kann, Politik macht, an die Börse geht, Ziel verfolgt, die Daten speichert, wir wissen nicht, was damit machen. Sie wissen zum Teil selber noch nicht, aber sie wissen, die Daten sind einen Haufen wert. Und darum wird viel Daten gesammelt, weil man schon jetzt sieht, und in Zukunft wird es natürlich noch viel stärker, dass man gesellschaftliche Trends, Entwicklungen, Kaufverhalten, Kommunikationsinteressen, Medienverhalten auf diesen sozialen Netzwerken ablesen
kann. Zurück zum Kernthema in dem Input. Wie wir uns nämlich vor lauter Kommunizieren können abhanden kommen oder das Leben verpassen, wie es die Buchautorin Nina Power formuliert. Der Kommunikationswahnsinn von der Generation Facebook. Unterwegs via Smartphone noch schnell ein Foto posten, twittern, auf WhatsApp schauen, was dort läuft. Auf allen Kanälen vernetzt, aber am richtigen Leben vorbei.
Vor ein paar Jahren haben wir noch gesagt, ist man offline oder ist man online, oder? Und die Offliner, also die nicht auf dem Netz sind, das ist ja die aussterbende Rasse. Heute ist es aber nicht die Frage, ist man offline oder online, sondern sie ist eigentlich dauernd vermischt und es ist eine Frage, was ist im Vordergrund und wie ist das Mass. Wenn jemand im realen Leben etwas erlebt und das auf Facebook stellt oder twittert, dann ist es immerhin so, dass er etwas macht, rausgeht und berichtet von der Welt. Das ist schon viel die bessere Situation, wie der, der daheim sitzt und nur noch in der Fantasie oder in der virtuellen Welt lebt. Und dort ist natürlich immer die Frage, ist das Netz eine Bereicherung, eine Erweiterung, etwas, was man teilt mit anderen, wo einfach eine neue Erlebnisdimension dazukommt, oder kehrt es eben um, sodass das die Erlebnisdimension ist, die dann die einzige ist und quasi das reale Leben und das wirkliche sinnliche Erleben von dem vielleicht Duft draussen, oder, wo er bricht, gar nicht mehr so wirklich wahrgenommen wird, sondern es geht nur darum, ein gutes Bild oder ein cooles Statement zu setzen. Und dann haben wir eher ein Problem.
Ein cooles Statement setzen und dann nach Likes hecheln. Nach Anerkennung für die glückliche Momentaufnahme aus einem ganz normalen Leben. Der Blick in das Facebook-Profil der anderen kann unglücklich machen. Das hat letztes Jahr auch eine Studie von der amerikanischen Stanford University belegt. Die coolen Statements auf Facebook sind Ausdruck vom ganz normalen Narzissmus. Wir wollen Anerkennung. So sagt der S3-Moderatorin Anni Klautenschlager.
Man will gesehen, gelesen, gehört werden und eine positive Rückmeldung eigentlich auf das bekommen, was man gerade gesagt oder geschrieben hat.
Und so sagt die Buchautorin Nina Power.
Ich glaube, dass wir süchtig danach geworden sind, uns durch andere Augen zu sehen. Meine These ist auch, dass wir bei Facebook vor allem mittlerweile nicht mehr sind wegen den anderen, was die machen, sondern wegen uns. Also wir wachen auf und wir schreiben, ich bin aufgewacht. Und dann kommen ganz viele Daumen, die sich nach oben recken und sagen, oh toll, ja, du bist aufgewacht. So. Und ich sage, ich bin jetzt gerade hier in Zürich und hier regnet's. Und dann möchte ich, dass mein Publikum mir sagt, ja, das ist interessant und letztendlich wird es noch basaler formulieren, ja, du bist da, du existierst. Das heißt, und das erklärt dieses Gefühl, dass wir eigentlich das Gefühl haben, sobald uns keine Augen mehr sehen der anderen, sind wir gar nicht mehr richtig da. Ich glaube, das ist sowas, wo wir uns völlig verrannt haben in diesem Mechanismus. Und es ist ganz irritierend, niemandem zu sagen, wo man ist, was man gerade macht. Also einfach nur zu sein und vielleicht auch einen Stimmungswechsel zu haben und niemandem darüber Bescheid zu sagen. Das muss man mal ausprobieren, dann merkt man, wie komisch das ist.
Wer nicht postet, ist nicht. Nochmal das Sätzli, wo hinten drauf steht auf dem Buch von der Nina Power. Und so sagt der Psychologe Franz Eidebenz.
Präsent sein in den Medien, in der virtuellen Welt, heisst eigentlich, man ist jemand oder man ist überhaupt. Also wenn jemand sein Facebook-Account verschwindet von einem Tag auf den anderen, gibt es verschiedene Leute, die dann echte Krise hätten. Identität, gibt es mich überhaupt noch? Und wenn sich Leute ausbreiten und Aufmerksamkeit suchen in diesen sozialen Medien, hat es einen narzisstischen Teil. Das heisst, es ist ein Teil, wo man gerne Aufmerksamkeit hat. Und je mehr Aufmerksamkeit, desto besser geht es einem. So funktioniert ein Narzisst. Und das sind wir natürlich alle ein bisschen. Und einerseits ist das ein normales Phänomen und andererseits kann das natürlich extrem werden, wenn es nur noch darum geht, wie viele Freunde, wie viele Klicks, wie viel Aufmerksamkeit medial ich habe, dann besteht die grosse Gefahr, dass es ein bisschen hohl wird, dass ich eigentlich das Entscheidende, das ein bisschen tiefer geht, ein bisschen länger ist und nicht nur aus einem einzelnen Klick besteht, im Leben vielleicht verpassen oder nicht wirklich wahrnehmen oder mir zu wenig Zeit nehmen. Manchmal braucht es auch ein bisschen Ruhe, ein bisschen Langsamkeit, oder? Ein bisschen langsamer sein, wie es ist, wenn man mal rausgeht und nichts mehr hört, oder die Natur, um eine gewisse tiefere Schichten an einem selber herzukommen.
An tiefere Schichten herzukommen, das Entscheidende nicht verpassen. Sich nicht verlieren von lauter Hyperkommunikation, ständig und auf allen Kanälen. Was zu viel ist, ist zu viel.
Das kann zu einem Overkill oder zu einem Risiko werden. Und ich glaube, das ist die Herausforderung von dieser Mediengesellschaft, dass wir plötzlich lernen müssen, hoppla, das sind auch Risiken für uns Menschen, für unsere Entwicklung. Und der Mensch ist ja ein Wesen, das Kommunikation braucht. Ein Kind überlebt nicht ohne menschliche Kommunikation. Es ist einerseits etwas, das wir brauchen. Aber in welcher Art, in welcher Qualität und in welchem Was, dass wir es brauchen, da sind wir herausgefordert, in Zukunft das besser und selber zu steuern. Und vielleicht müssen wir auch mal zwischen ihnen aktiv verzichten. Wir sind ja auch eine Gesellschaft, die so mit Lebensmitteln versorgt sind. Wir müssen uns nie mehr Gedanken machen, wie kommen wir zum Essen. Einmal jetzt hier in der Schweiz, die allermeisten Leute, oder? Wir sind aber mehr damit beschäftigt und wohl auch aufgerufen, mal zu überlegen, muss ich jetzt wirklich etwas essen? Oder was ist gescheit? Oder welcher Rhythmus ist angemessen, damit ich gesund bleibe, oder? Und auch das Leben in der ganzen Länge und Breite kann geniessen. Und das heisst, wir sind wirklich noch mal ein bisschen mehr gefordert, nicht überfüttert zu werden oder uns zu überfressen, in Anführungszeichen, oder an dem Kommunikationsangebot.
Wir sind am Schluss von dem Input. Die letzten 20 Sekunden gehören der Nina Power, Autorin vom Buch «Wie wir vor lauter Kommunizieren unser Leben verpassen». Das sind die letzten drei Sätze in dem Buch.
Obwohl es sich für uns bei all der Hektik, bei all dem Piepen, Senden und Empfangen mittlerweile so selbstverständlich und damit auch nicht großartig beachtenswert anfühlt, dass wir einfach immer so weiterfahren, in diesem einen Zug, in dem wir sitzen, sollten wir echt voll dabei sein. Ihn sollten wir wirklich nicht verpassen. Schließlich haben wir nur diese eine Fahrt.
Der S3 Input. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.